ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallihallo.
Hallo Kim, gut durch die Kälte gekommen?
Oh, es ging heute, oder? Heute war es ja so ein bisschen eher nass. Das war ein bisschen unangenehmer als kalt.
Ja, aber kalt war es auch, ne? Also, naja, wir sind eben doch so langsam, nähern wir uns dem Winter, ne?
Was ja irgendwie auch logisch ist.
Oder? Und kommt so immer überraschend jedes Jahr, das muss man ja immer sagen, ja.
Letztens hat mich eine Frau übrigens auf der Straße, ein Podcast mit Kim und Klaus, hat sie das so nachgemacht, dass bei uns das,
na, siehste,
das häufiger genannt wird, dass der mit uns und von uns und über uns und alles ist.
Ja. Wie war deine Woche?
Meine Woche war sehr schön. Ich hatte Riverboat, natürlich. Ich glaube, wir haben sogar zwei Sendungen. Guck mal, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben sogar voraufgezeichnet. Diesmal war ich sehr beeindruckt, weil wir hatten Kinder bei uns in der Sendung. Zwei, Oskar und Pepe, 13 Jahre alt. Und die sind so cool, die sind irgendwo bei Rudolfstadt in so einer, auf dem Dorf wohnen die mit relativ überschaubarer Anzahl an Einwohnern. Und die saßen an der Bushaltestelle und haben sich so als Fünferklicke gedacht, was machen wir? Also ich meine, während andere sich vielleicht auch den einen oder anderen Mist ausdenken, haben die sich überlegt, guck mal, da ist eine Anzeigentafel, so eine Geschwindigkeitsanzeigentafel. Wollen wir mal gucken, wie schnell wir sind? Und dann sind die gerannt und haben festgestellt, ah ja, 26, 25 Stundenkilometer. Und haben das zu einem Game gemacht, zu einem Spiel, wo die ihre ganze Dorfjugend mit aufgerufen haben. Und mittlerweile machen da die Blaskapelle, die Freiwillige Feuerwehr, alles, was da Beine hat, macht da mit. Mhm. Und die sind tatsächlich auf TikTok und Instagram so viral gegangen, dass die Süddeutsche über die geschrieben hat, die FAZ über sie geschrieben hat. Und die sind jetzt richtige kleine Dorfhelden. Und da gibt es Oskar, der ist der Supermoderator, der, und den habe ich auch ordentlich mitmoderieren lassen. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich überlegt habe, ey, wie toll, wenn Kinder sich selber, hat ja auch was mit Stück Heimat und Freundschaft und Liebe, was weiß ich, zu tun, wo du dich echt gerne dran zurückerinnerst, glaube ich.
Na, und da sieht man, im Dorf kann auch was los sein.
Eben, ne? Also und vor allem, wenn man das auch so ein bisschen unterstützt und begleitet, ich sagte ja, am Ende werden die noch so eine Erlebniswelt da schaffen und dann werden sie reich und dann werden sie sich streiten und dann werden sie sich trennen und dann haben wir die ganz typischen, nein, sie werden Freundschaft
also nur
fürs Leben feiern.
Prophezei mal lieber nur die guten Sachen. Ich war im Theater am Potsdamer Platz, da war die Premiere von Cirque du Soleil, eine fantastische Show. Akrobatik.
Sehr schön gewesen, ja.
Aber natürlich auch sehr romantisch, ja. Sehr stimmungsvoll. Mhm. Und wo warst du? Alle haben mich gefragt, wo ist denn Kim? Und du hast mich ja überhaupt erst animiert, dahin zu gehen. Ich hab dich vermisst.
Und ich habe mich so geärgert, weil ich liebe Cirque du Soleil. Es war so, dass ich dachte, es ist eine andere Premiere und rief einen Freund an, den ich dazu mit eingeladen habe und gesagt, denkst du dran, ne, heute Abend, wir beide. Und das hat dann die Schatzi, das ist erst Ende Dezember. Und dachte ich, ach so, dann habe ich heute Abend tatsächlich frei und habe mir eine Wanne eingelassen. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich dann die ganzen Premierenberichte gelesen und wollte nochmal zurück ins Wasser. Ich war so frustriert, wie kann man nur so schusselig sein?
Ja, also du hast wirklich gefehlt und ich habe gut gesessen. Zur linken Seite war Anna Loos, die wir ja gerade auch im Telefoninterview hatten bei der Live-Sendung. Und auf der rechten Seite saß Sophia Tomalla.
Ja, da kann ich ja die Schusseligkeit, den Ball kann ich ja gleich zurückgeben an dich.
Wieso?
Na, weil du Simone Tomalla ein zweites Mal als Telefongast einladen wolltest direkt.
Ja, du musst ja wieder alles ausplaudern, nicht? So, Aug um Aug, ne, heißt das jetzt heute, oder?
Ach so, ich dachte, das hattest du ja auch für anderen erzählt, dass man...
Ja, natürlich, aber doch jetzt schon wieder. Ja, aber ist ja schön, aber man kann natürlich Simone Tomalla ja auch zweimal telefonisch interviewen. Nee, aber war schön. Und das ist ein ambitioniertes Unterfangen da. Das ist ja ein kanadisches Unternehmen. Viele kennen das aus Berlin auch noch, als sie wirklich auch so im Zirkus so waren. Und jetzt ein festes Haus mit 1700 Sitzplätzen. Jeden Tag und am Wochenende, glaube ich, machen die sogar zwei Aufführungen. Das also vollzukriegen, da ist viel zu tun. Ich hoffe, dass das gelingt. Für Berlin ist es eine weitere Attraktivität neben dem Wintergarten. Friedrichstadtpalast, Bar jeder Vernunft, Tippi und andere Dinge, die ständig auch in Berlin sind. Aber da bieten wir sehr viel den Touristen, die nach Berlin kommen und natürlich unseren eigenen Leuten auch.
Aber die ganzen Töne von den Kolleginnen und Kollegen, die ich gehört habe danach, war, dass die alle so verzaubert waren, dass die sich wie Kinder nochmal fühlten und in so ein Märchen eingetaucht sind und wieder ausgetaucht. Wie viel Romantik ist da in Klaus Wowereit? Warst du bereit, in dieses Märchen mit einzutauchen?
Also es waren schon überraschende Effekte da, wenn auf einmal die Artistinnen und Artisten weg waren, ohne dass wir gesehen haben, dass die irgendwie sich rausbewegt haben. Die waren wirklich von der Bühne verschwunden. Das ist spannend, wie das gemacht wird. Und ja, es ist schon eine Welt, auf die man sich einlassen muss. Und bei den Problemen, die wir ja gerade zurzeit auf der Welt haben, ist auch mal ganz gut, dass man so 2 Stunden oder so abtauchen kann in eine romantische Welt, wo es nicht um große Probleme geht, sondern erstmal ein bisschen um sich ja, inspirieren, verzaubern zu lassen. Das kann man schon machen.
Du auch? Also Mann,
ja,
aber du auch?
Ja, ich bin auch angefasst gewesen.
Schön.
Ich bin allerdings nicht so ein großer Freund so von Akrobatik ja. und so. Das, also in Maßen ja. Aber das ist nicht ganz meine Welt. Aber ich muss sagen, mit diesen Überraschungsmomenten, die dabei waren, war es ein spannender Abend und ein schöner Abend und kann man auch wirklich empfehlen.
Schön. Ich war mit Simone, wo du Simone angesprochen hast, war ich auf meinem einzigen Gänseessen.
Ach, Gänse, das machst ja. du auch?
Nee, und ich war die, die keine Gans gegessen hat. Ich esse dann Kloß und einen Rotkohl Ach, und ordentlich Soße. Maronen haben mir ein bisschen gefehlt, aber ich habe dabei an dich gedacht. Bei dir können wir ja den Gänseessen-Countdown runterzählen, ne?
Ja, also ich hatte jetzt am letzten Samstag in einer auch interessanten Location mit 60 Leuten zusammen so eine, wieder eine Gans, ja, Gänsekeule gehabt, auch mit einer, klar, Beilagen Rotkohl und Klöße und so.
Hattest du auch Maronen?
Nee, ich mag Maronen auch ehrlich gesagt nicht. Aber wenn sie dazugeben, why not? Grünkohl gibt es ja auch oft dazu, ist auch nicht so ganz meine Sache. Rotkohl, ich bin so eigentlich ein Rotkohlfreund.
Also die wievielte war das jetzt?
Die dritte.
Die dritte, okay.
Ja, ja, aber es kommen...
Halbzeit.
morgen kommt die vierte, am Samstag die fünfte. Also, ich arbeite mich so vor.
Du hast einen ganzen Stall dann lässt. Ja, so. Vertilgt.
So, ich bin ja so zufrieden, dass die Vogelgrippe nicht alle Gänse vernichtet hat, sondern dass sie tatsächlich auch noch auf dem Tisch landen.
Kommt dir das? Also, hast du selbst nicht du doch mal die Schnauze voll?
Nein.
Ich habe ja so ein Bedürfnis mittlerweile nach Hüttenkäse. Ich will so was ganz Einfaches gerade.
Ja, aber das ist so wie die Spargelzeit. Ne? Das isst man auch nur für ein paar Wochen und dann ist wieder vorbei. Ich finde es gut, dass man so saisonal so ein paar Schwerpunkte hat.
Schwerpunkt und jetzt ist in dem Fall wirklich.
Und jetzt sind es doch bei mir die Gänse und die Enten. Aber lecker, lecker, lecker. Also ich habe momentan verkrafte ich das.
Ich muss dann immer einen Schnaps wenigstens hinterkippen?
Ja, Schnaps ist hilfreich danach. Ja, so ein Aquavit oder sowas, das hilft schon noch. Aber ich glaube, es ist auch nur ein Gerücht, dass das hilft. Aber immerhin, man denkt immer, dass das so ist. Nein, ja, ich meine, ja Gott. Das muss man muss auch mal sündigen. Ne? So, und ich komme ja pro Saison denn so ungefähr, was habe ich dieses Jahr noch? Also ich komme, glaube ich, auf 6, denn vor Weihnachten, aber Weihnachten gibt es ja bei mir was anderes, gibt es keine Gans, also insofern.
Ich muss mit meinen Eltern noch besprechen, was wir eigentlich dieses Jahr zu essen machen. Letztes Jahr hatten wir Rouladen. Ich finde es ja auch herrlich, weil ich als Kind, und man bleibt ja Gott sei Dank bei Eltern immer Kind, mir auch immer was zu essen wünschen durfte. Und dann habe ich mir immer den falschen Hase an Weihnachten von meiner Mutter gewünscht.
Na ja, schmeckt doch lecker. Das ja. esse ich auch gerne. Das, aber zu Weihnachten würde ich den nur nicht machen. Vielleicht dann lieber einen echten einen Hasen oder ein Kaninchen. Ne? Weißt du, dass das ein Unterschied ist, Hase und Kaninchen?
Ja, also zumindest optisch kann ich den herstellen, den Unterschied.
Ach so, auch wenn er auf dem Teller ist?
Na, dann glaube ich nicht mehr.
Doch,
das in der Länge vielleicht?
Hase ist ein dunkles Fleisch und Kaninchen ist so ein ganz helles Fleisch.
Ja, guck mal.
Der Promi-Anruf.
Sag mal, ich freue mich ja immer, dass wir jede Woche wirklich, das haben wir uns ja in die Hand versprochen und das halten wir auch ein. Wir haben ja immer unsere Telefongäste, ne? Mhm. Und dass das wirklich Leute sind, die bei uns in den Büchern stehen, also die bei uns in den privaten Telefonbüchern sind. Ich muss schon sagen, also mit Günther Jauch hast du mich schon sehr beeindruckt.
Mhm.
Und heute kommt, glaube ich, auch jemand, mit dem du mich unfassbar...
Hallo Herbert, grüß dich.
Hallo, morgen.
Morgen, Herr Grünemeier.
Ja, guten Tag, Frau Fischer.
Oh Gott, dass Sie diesen Namen so fehlerfrei aussprechen.
Ich bin kaputt. Ja, Wahnsinn, ne? Ich das ist bei den komplizierten Namen auch.
Ja, ja, ohne C. Also hätten Sie es gewusst? Nee, komm.
Doch, das ist die amerikanische Variante.
So, ne? Genau. Sie wissen, Karriere am Broadway. Wo sind Sie gerade? Was machen Sie gerade?
Ich sitze an meinem Schreibtisch und mache Post auf.
Ach, Weihnachtspost schon? Oder
nein,
Rechnung?
Nein, von einer Bank, die mir gestern angerufen hat und ich wusste, was ich. Das war eine englische Bank. Und die, da muss ich mich jemand rufen, mal identifizieren, weil die mir nicht glauben, dass ich es bin.
Ah ja. Na süß, dann hast du auch was zu tun. Du, die Kim, die ist ganz aufgeregt.
Na ja,
hier.
Komm jetzt out.
Doch.
Ich drehe durch.
Doch,
ich bin nicht aufgeregt.
Doch, die ist ganz, die hat einen Puls, weil die ist ein so großer Fan von dir. Doch, das darf ich sagen.
Nee, ja? Ich bin ein bisschen verliebt und das ist was anderes.
Ach so.
Ich bin nicht
verliebt auch noch.
Nee, pass auf, weil ich kann nicht auch sagen, warum.
Wieso haben wir das noch nie ausgesprochen?
Nee, pass mal auf, hier, weil wir uns noch nie wirklich, also hier, pass auf. Und zwar haben sie gesagt, ich werde noch mit 83 versuchen, epochale Küsse zu geben. Herr Grünemeier, ja, Sie machen mich fertig. Was ist denn ein epochaler Kuss?
Ja, da muss man sich vortasten in Ruhe. Das ist, kann man so nicht sagen. Das ist ja eine Frage des Gegenübers. Da muss man sich vortasten und gucken, dass er gelingt. Das ist wie ein gutes Musikstück. Das ist nicht so einfach. Das ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das mit 83 ist.
Hast du ja noch viele Jahre Zeit, dich davor
Jahre
zu tasten.
Zeit, ich bleibe aber in Übung. Ich versuche das, weil jetzt speziell, wo Sie das angesprochen haben, muss ich das natürlich beibehalten, damit wir dann endlich küssen können.
Sag mal, in der Biografie findet man dich auch sehr stark als Schauspieler, ne? Bei Zadek beispielsweise im Theater oder denn bei Petersen da in Das Boot. Wie kam denn auf einmal, also du warst ja immer musikalisch, aber wie kam denn auf einmal so der Switch, dass du vom Schauspiel ja ganz weggekommen bist, wenn ich das richtig sehe?
Der Switch war eher so, ich bin ja als Pianist zum Theater gekommen in Bochum und bei Zadek und hat mich jemand in der Kantine sitzen sehen, der sucht den Erzähler bei einem Musical über die Beatles und dann hat er mich gefragt, ob ich das machen würde und hat mich da auf die Bühne gestellt. Daraufhin bin ich dann, ich würde sagen, ein Schauspieler geworden der unteren Mittelklasse. Also im Theater war ich relativ schwach. Ja. Da sind auch mehrfach Leute rausgegangen, wenn ich spielte.
Im Ernst?
Ja, ich habe mal so Till.
Aber nicht deinetwegen, oder?
Ich habe die Till-Rolle im Till-Uhlenspiegel gespielt. Das ist ein Freiheitskämpfer aus Belgien. Also nicht den Eulenspiegel, sondern auch den basiert der Eulenspiegel. Und da war dann zur Hälfte, bei der Pause war dann die Hälfte des Publikums immer weg. Und da schrieb auch die Kritik, er spielte die Rolle als echter Frohsinnsbolzen. Die ernsten Stellen blieb er unschuldig.
Ach, guck mal, das haben sie noch drauf. Das haben sie noch auswendig drauf. Hat das was mit Ihnen gemacht?
Das habe ich drauf, ja. Weil im Theater die Kritik hat sich selten einer bemüht, über mich überhaupt eine Kritik zu schreiben. Das war einer der wenigen. Und dann habe ich noch ein paar Filme gedreht. Ich glaube, noch Väter und Söhne dann in 86 mit Kurt Lancaster und Julie Christie und Bruno Ganz. Und dann habe ich nur noch mal eine kleine Rolle gespielt in Filmen, wo ich die Musik geschrieben habe, mit Most Wanted Man, mit Philipp Seymour Hoffmann. Da habe ich auch. Das sollte ich spielen an sich, was er gespielt hat. Und da haben wir die Produzenten gesagt, mit ihnen kriegt man kein Geld international. Das ist ja auch schade. Und dann haben die mich wieder umbesetzt.
Dann
aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann immer meine Musik gemacht und muss auch sagen, ich fühle mich, wenn ich Musik mache, glaube ich, so wie ein Schauspieler, wenn er auf die Bühne geht oder einen Film dreht. Da entsteht bei mir jetzt nicht die gleiche Freude, als wenn ich singe, muss ich sagen. Das ist bei mir schon ein Unterschied. Also, und ich war jetzt auch nicht im Film, denke ich, hatte ich eventuell, wenn man es gut nimmt, vernünftige Momente, aber ich war jetzt auch kein. Also mir ist jetzt auch kein Meme verloren gegangen, muss ich sagen.
Und das auf der Bühne, das hört ja nicht auf mit der Freude. Ne? Wird die sogar stärker oder wird die irgendwie ausgelassener? Ich habe das Gefühl, sie werden auch wie so ein, na nicht immer besser, aber doch irgendwie, ich finde sie auch noch so cool, aber alle und vor allem humorvoll. Also so diese Mischung ist so sexy bei ihnen. Also,
jetzt geht's aber. Er ist verliebt, jetzt auch aus sexy.
Ja, ich muss ja auch ein bisschen was raushauen um die Uhrzeit.
Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet am frühen Morgen.
Nee, ich auch nicht, aber es läuft gerade.
Hört deine Frau zu?
Liebe Grüße! Ey, hör mal, der weiß, dass Fischer ohne C geschrieben wird. Das muss ich ausnutzen.
Das bleibt ja eh unter uns. Das geht ja keiner mit.
Ich habe meine Frage vergessen, Herr
Nein, was soll ich dazu sagen? Natürlich macht das tierisch Spaß. Ich glaube schon, dass das Ding ist natürlich... das war schon immer so. Das ist ja, das ist ein Riesengeschenk, dass man das machen kann und dass die Leute das auch noch anhört, wenn man da rumsingt. Aber es, ja, es macht einfach einen Heidenspaß. Ich glaube, ich habe sogar fast den meisten Spaß. Und ich will auch gar nicht aufhören. Und ich freue mich dann einfach, dass die Menschen so dann auch so eine Freude dran haben und das einem auch so zeigen. Ich meine, was so, wo passiert das sonst im Leben mit dieser Wärme und Zuneigung? Mhm.
Also, aber woher nimmst du die Energie, sag mal, wenn man bei deinen Konzerten ist, also ich erinnere mich an die Waldbühne. Ohne Pause hast du da über 2 Stunden oder länger dort dein Programm gemacht. Mit vollem körperlichen Einsatz. Ist ja nicht so, dass du da wie Mireille Mathieu irgendwo festgenagelt stehst, sondern du rennst über die Bühne.
Ich gegen Mireille Mathieu, ja.
Du rennst über die Bühne da und mit einer Energie und Leidenschaft und mit so viel wirklich sichtbarer Freude. Also das begeistert das Publikum wahnsinnig. Woher nimmst du die Energie her?
Ich denke, das Publikum trägt ein. Also ich glaube, wenn es was gibt, was das Geheimnis ist, also ist es einfach das Publikum. Das hebt einer. Das ist wie auf so einem Luftkissen schwebt. Da kann man gar nicht aufhören. Das ist wie die Freude und das Adrenalin treibt einen halt wirklich an und das Singen und mit der Band Musik zu machen. Und dann steht man da und quietscht innerlich vor Vergnügen. Ja.
Und das ist
ja. Und wenn man dann runterkommt und dann das Schwebekissen so langsam da die Luft rausgeht, wie ist das dann?
Das wird schwierig. Das war früher ganz schwierig. Da bin ich dann immer in Discos gegangen, meistens in Techno-Discos bis morgens. Zum Leidwesen war das Bodyguard, der immer, der mochte kein Techno. Und dann habe ich da abgetanzt bis um 7. Das macht man heute natürlich weniger, beziehungsweise auch seitdem es Handys gibt, ist man da natürlich auch ein bisschen, das war früher noch ein Tick anders.
Aber, ach so, falls sie abgeschossen, also gefilmt werden.
Ja, oder? Dann ist man ständig natürlich unter Beobachtung.
Und die Seniorendisco macht ja früher Schluss.
Die Seniorendisco hat man halt dann zu, wenn wir aufhören zu spielen. Die Ü60 oder so.
Ja, das ist dann schon Tanztee, Jungs.
Das ist dann
Tanztee.
Also, aber ich Kaffee, Käse.
Ja, da hat sich übrigens meine Mutter und mein Stiefvater, die haben sich da kennengelernt, Leute.
Nein.
Ja, ganz richtig mit Tisch. Ja, das ist der tollste Stiefvater auf der ganzen weiten Welt.
Und
das ist jetzt 20 Jahre her. Ja, und der hat eine
Vielleicht muss man den Leuten jetzt mal erklären, was Kaffee Käse überhaupt ist. Ich meine, die meisten wissen das, glaube ich,
das
gar
nicht. Das ist so, wie sagt man denn? Also mit Tischtelefon und Nummern, ne, wo man sich so gegenseitig anrufen kann. Und da spielt dann so eine Liveband. Und dann kannst du anrufen von Tisch 17 zu Tisch 18 und sagen, na, kleines Tänzerchen und sowas mit Werner und meiner Mom.
Auf wie nett ist
das? Das ist richtig, richtig toll. Ja. Und die gehen da auch immer noch hin und feiern ihren Jahrestag.
Nein.
Ich platze auch vor Stolz.
Und wir sind beruhigt, dass das Kim diese Tradition nicht aufgenommen.
Ja, nee, das ist nicht so mein...
Ich mit 83 setze ich mich dann dahin.
Ich erwarte Sie an Tisch 70.
Du hast einen Telefonstau, denn da, wenn du dich da hinsetzt...
Am Telefondate.
Genau. Sag mal, jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber ich habe so viele Fragen, Herr Grunemann. Bleiben Sie noch eine Stunde bei uns in der Leitung, dann habe ich
auf jeden Fall locker.
Die englische Bank muss warten. Ja. Der Dietrich ist ja manchmal bei uns bei Riverboat und...
Wer?
Der Dietrich, das ist Ihr Bruder. Das ist mein zukünftiger Schwager, Herr Grönemeyer.
Ja, den kenne ich. Mein großer Bruder.
Den habe ich auch schon kennengelernt. Und der, wenn der so von früher erzählt, dann versuche ich mir mal vorzustellen, wie ihr so als Kids, also wart ihr so brave, eher wahrscheinlich nicht brave Kinder, ne? Also ihr wart schon auch wild. Oder wart
das würde ich mal sagen, würde ich mal annehmen, ja. Also brav waren wir mit Sicherheit nicht. Nein, es gibt ja leider, mein mittlerer Bruder ist ja leider verstorben, aber der war der aller, der hatte nur Blödsinn im Kopf und er hat auch immer gesehen, den berühmten Satz geprägt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, die werden euch schon sagen, wenn sie es nicht wollen.
Also, auch so.
Wir hatten dann Eltern, die halt sehr zusammengehalten haben, muss man sagen. Also meine Eltern haben sich wahnsinnig gemocht und waren aber dabei sehr streng, waren schon sehr streng. Also mein Vater sagte immer, ich bin streng, aber ungerecht. Und
zu allen,
zu allen. Aber waren gleichzeitig auch sehr lebendige und lebensbejahende Menschen und haben uns die Welt als Viertel Europa gezeigt. Und meine Mutter hat tierisch gekocht, mein Vater hat viel getrunken und geraucht, aber im Genusssinne. Und wir waren turbulente Haushalt, würde ich sagen. Und dann war natürlich die ganze 68er-Zeit und Anfang 70er, also da ging es auch schwer zur Sache. Aber gleichzeitig waren wir aber auch dann, wenn wir zur Ruhe kamen, entstand aber auch sehr viel
Aber du bist auch bis heute noch politisch engagierst und mischst dich ja auch ein, wenn auch in der ganzen Welt Probleme sind. Ne? Da hältst du nicht deinen Mund. Es gibt ja Künstler, die sagen, kann ich nicht machen, weil dann polarisiere ich mein Publikum. Aber du mischst dich ein und erhebst deine Stimme, wenn du der Meinung bist, es ist notwendig. Ne?
Also wenn ich der Meinung bin, dass ich was zum Thema sagen kann, sagen wir es mal so, also ich, dann benutze ich das. Und dafür denke ich, ist so eine Öffentlichkeit auch wichtig und Kunst auch wichtig. Ich glaube, Kunst ist dafür da, auf Dinge aufmerksam zu machen, zu provozieren auch und auch Menschen Mut zu machen.
Also die Haltung, glaube ich, das beeindruckt echt viele, ne? Ob jung, ob alt. Wenn ich das auf den Konzerten so sehe, wer da alles mit offenem Mund dann davor steht und zuhört und Tränen in den Augen teilweise auch hat. Also das berührt mich immer, weil es so generationsübergreifend ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch auf ihrer Homepage geht und sieht, da gibt es so eine Rubrik Spenden, da bin ich gestern mal raufgegangen, ich glaube, das sind über 15 Organisationen, für die Sie auch stehen und für die Sie sich alle auch mit einsetzen.
Ich glaube ja an eine Gesellschaft. Ich glaube ja an Menschen und ich glaube, dass wir in der Lage sind, enorm viel miteinander zu leisten. Was wir auch getan haben und immer noch tun, wie viele Menschen sich täglich um Geflüchtete kümmern, sich Gedanken machen gegen rechts. Also die Gesellschaft ist sehr, also noch haben wir eine sehr stabile und sehr kompakte Gesellschaft und das sollten wir uns auch nicht zerreden lassen. Und das, denke ich, macht ja auch Freude, mit denen zusammen sich da Sachen zu überlegen und Menschen versuchen zu helfen. Also ich denke, ich bin gerne Teil des Ganzen und freue mich, dass diese Menschen um mich herum gibt und so sehe ich meine, und das ist mein Umfeld und darüber freue ich mich auch. Und das ist, da nehme ich teil und die stärken mich und so stärkt man sich gegenseitig.
Aber weißt du, Klaus, was ich jetzt meine? Das ist dieses Positive. Mhm. Wir reden über schwere Themen und das macht gerade so Lust auf, ja stimmt, doch, wir Menschen, wir miteinander, ja. Wir können...
Also ja, aber das ist das, was wir haben diese Tendenz in Deutschland, dass wir sehr schnell in diesen Ja-Aber verfallen und so. Gleichzeitig ist uns gar nicht bewusst, zu was wir an sich alle gemeinsam bisher schon in der Lage waren und sind und wie wir auch aneinander teilnehmen und wie wir auch solidarisch sind und auch uns Gedanken machen umeinander. Das ist einfach vorhanden. Das ist, auch wenn man zum Beispiel auch mit Menschen im Osten spricht, wie viele Menschen sich täglich Gedanken machen, wie sie mit ihren Freunden darüber debattieren, dass die nicht nach rechts rutschen und wie die mit uns Westlern klarkommen mussten, mit dieser Blasiertheit von uns. Aber gleichzeitig ist eine ununterbrochene Gemeinsamkeit und die darf man sich nicht zerreden lassen. Das ist für mich ganz elementar. Das ist die Schönheit. Und wir suchen uns immer die Krankheiten aus, anstatt darüber zu reden, was unsere gesunden Anteile sind. Und die sind enorm hoch. Wir sollten uns einmal klar sein, was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben. Die ist beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist hier nicht, wir leben hier nicht im Jammertal, sondern wir leben hier zwischen Menschen, die wirklich unglaublich tagtäglich in der Lage sind und sich unglaublich viele Gedanken machen umeinander. Das sehe ich ganz anders. Das sehe ich komplett anders.
Schöne, mahnende Worte.
Sag mal, habt ihr das auch so am Küchentisch privat, also wenn die ganze Familie so beisammen ist und verschiedene Generationen da zusammensitzt, habt ihr das auch oder seid ihr da auch teilweise unterschiedlicher Meinung?
Wir reden schon, wenn wir wollen, reden wir auch intensiv miteinander. Und da sind jetzt nicht die Meinungen, oder gebe ich jetzt nicht die Meinung vor. Und dann lernt der eigene Kopf auch mal was dazu. Weil ich meine, dass ich natürlich der Glückswind ist, klar. Ich als Herbert bin schon klug, aber vielleicht noch nicht durchklug.
Aber das ist ja komplett durch. Was ich auch ganz, ganz gut finde, ich habe so das Gefühl, sie mögen sich sehr, sehr gerne. Das finde ich nicht oft bei Menschen. Also sie finden sich auch, glaube ich, richtig gut.
Nicht der Fall, sondern ich komme aus dem Ruhrgebiet und das ist britisch. Also wir nehmen uns gerne auch selber, wir lernen sehr schnell, dass man sich nicht zu ernst nehmen sollte und auch ständig selber auf die Schippe nehmen sollte. Und dann, wenn man das mehrfach getan hat, dann kann man auch sagen, das ist aber auch ziemlich dufte.
Naja, bin gespannt jetzt auf die Zukunft, wenn ich jetzt immer in Charlottenburg am Café Käse vorbeifahre. Denn
jetzt kann ich da gar nicht mehr an der Bundesallee, wie heißt das da, an der Bismarckstraße.
Bismarck, dann gucke ich erstmal, ob du am Eingang stehst und Kim auch oder ob ihr schon drin seid. Das wird jetzt spannend für die nächste Zeit.
Ich werde mir das jetzt mal eintragen. Ne?
83, Wiedervorlage.
Wiedervorlage, mache ich.
Ach Mensch, Herr Grundemeyer, es es ist nicht besser geworden mit meinem Gefühl für sie, aber gut. Da haben sie jetzt auch echt alles gegeben.
Es war doch aber schon toll.
Es war, ja, großartig.
Bei mir entsteht auch was.
Ja, schön. Okay, dann
das geht jetzt alles zu weit hier.
Dann können wir jetzt auch auflegen.
Kannst du mal einschreiten, Klaus.
Ja, genau. Lieber Herbert, alles Liebe, alles Gute für dich, für deine zukünftigen Projekte und grüß deine liebe Frau schön. Ja?
Mach ich.
Ja,
mach
auch
ich.
Gerne von mir.
Ja, auch das tue ich. Ja, mach ich gerne.
War schön, vielen Dank. Ja?
Gleichfalls, habt noch einen schönen Tag.
Ja. Danke. Tschüss.
Ciao.
Yo.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Der Herbert. Ich bin jetzt zu nichts mehr in der Lage. Nee.
Du bist schon auf dem Weg in Kaffeekäse.
Ich sitze schon an Tisch 17. Stell dir das mal vor. Aber da könnte er jetzt eigentlich auch ein Lied draus machen, ne? Tisch 17.
Tisch 17 auf jeden Fall, ja, das geht bei ihm bestimmt. Mal sehen, da sind wir gespannt bei den nächsten Konzerten. Eine besondere Widmung für Kim.
Dann brauche ich sofort Sauerstoff. Ganz viel.
So, aber das ist doch sehr schön. Aber man merkt auch, dass er sehr ernsthaft ist und auch wirklich sich Gedanken macht um die Zukunft der Welt. Und das zeichnet ihn so wirklich aus. Er ist dann ja auch nicht so polarisierend. Aber wenn es um Demokratie, um Freiheit geht oder beim Einsatz Hilfe für AIDS-Kranke beispielsweise. Er war auch in frühen Zeiten schon immer an der Seite der Betroffenen und hat sich engagiert. Das ist einfach toll.
Also ich hatte sofort ein gutes Gefühl. Und wenn er so kichert.
Mhm. Ich sag, wie ganz lustig und so wie so ein Jugendlicher teilweise. Ja, ja. Ne? So. Und das merkt man auf der Bühne auch. Und wie er sagt, dass er da so eine Energie hat und vom Publikum die Energie zieht. Und das Schöne ist ja, der braucht ja eigentlich die Texte gar nicht mehr zu singen. Das singt das ganze Publikum. Die haben alle die Texte drauf. Und es ist ja manchmal auch schwierig, bei ihm das rauszuhören. Weil er doch öfters mal so nuschelt. Aber die Zuschauer, die kennen die Texte alle und singen die alle gleich mit.
Aber das kann ich mir schon vorstellen. Wenn du da zigtausend Menschen vor dir hast, die deine Sachen, die du dir ausgedacht hast, die dir ja auch was bedeuten, diese Worte, die du da gefunden hast. Wenn die das singen, also da kannst du ja nur abgehen.
Ja, und das, ich habe es ja selber auch erlebt, vor so Massen aufzutreten an der Siegessäule oder am Brandenburger Tor, beim CSD beispielsweise oder bei anderen Veranstaltungen. Du brauchst auch eine andere Rhetorik. Das ist ja, muss ja irgendwie da hinten auch noch alles ankommen. Und es ist, was du da zurückkriegst, das ist schon auch so Gänsehautmoment, ja. Wenn du das siehst, dass da eine positive Reaktion kommt. Wenn die buhen und pfeifen, das ist nicht so schön. Und die kommt dann auch ziemlich heftig an, aber meistens ist ja doch sehr positiv.
Hast du das mal erlebt? Dass du ausgebuht wurdest?
Ja, ausgebuht bin ich, ja, also nicht jetzt gerade bei den großen Veranstaltungen, aber ja, natürlich, das passiert ja öfters mal, ja. Als Politiker, wenn du Entscheidungen getroffen hast, mit denen alle zufrieden sind, dann kriegst du auch schon mal Buhrufe, klar.
Hast du auch schon mal ein Ei abgekriegt?
Nee, also es ist mal eins geflogen, da stand ich aber mit mehreren da weiß ich auch gar nicht, ob es mich treffen sollte, aber es landete vor unseren Füßen, das war aber auch nur einmal.
Würdest du heute, also ich würde mich heute, glaube ich, also nach all dem, was man so liest, was so alles passiert und Anschläge auf Politiker und so, wärst du heute noch frei, so wie du es damals warst?
Ja, glaube schon. Weil wenn man sich da erstmal Gedanken drum macht, was alles passieren könnte, dann bist du ja total verklemmt.
Ja.
Professionelle, wenn die was vorhaben, die wirst du sowieso ganz selten mal stoppen können. Aber es gibt ja auch sehr viel Verwirrte in unserer Gesellschaft, die auch teilweise sehr gefährliche Angriffe starten, haben wir ja öfters erlebt. Und in einer offenen Gesellschaft ist das kaum zu verhindern. Also ich hatte ja auch Bodyguards und die haben schon aufgepasst. Mir ist deutschlandweit auch nichts passiert. Auch das noch, Frau Fischer. Ja, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, ne, da war einer, der dir besonders gut gefallen hat. Naja, das ist die erotisierende Wirkung der Waffen.
Nicht des Alters. Ach so, das war damals.
Nein, der Waffenträger. Guck mal, auch bei Kindern oder Jugendlichen, wenn die denn kamen, oh, hast du da eine Waffe? Also da waren die immer ganz wild drauf, ja. Naja, so ist das.
Auch ein komischer Satz irgendwie, ne? Also, dass man wild auf eine Waffe, aber wie auch immer. Irgendwas wollte ich noch, also mit Herbert wollte ich noch mal sagen. Ach so, ja genau. Ich meine, weißt du, dass er dann da eben so sich nicht versteckt, sondern richtig raus mit seiner Meinung, raushaut. Das ist stark und das können wir uns auch, glaube ich, im Kleinen kann man sich das gut mal auch abgucken und zum Thema Haltung. Stell dir mal vor, ich wäre mit ihm dann so romantisch durch unseren Kudamm, über unseren herrlich, nur mittlerweile beleuchteten
Boulevard.
Ja. Was habe ich jetzt gelesen?
4,5
spendenbasiert. Für 11,90 Euro konntest du eine von 120.000 LED-Lampen shoppen.
Ja, das ist ja jetzt schon eine jahrelange Diskussion. Früher ist das ja mal sehr stark gesponsert worden, von Wall beispielsweise. Das ist dann irgendwann ausgelaufen und dann war es immer schwierig, Sponsoren zu gewinnen, die das finanzieren. Dann hat der Senat auch mal Geld dazu gegeben und das ist dann wieder eingestellt worden. Und ja, die Aktionsgemeinschaft Kurfürstendamm, die ist ja sehr rege und macht viel, aber da fehlte eben immer noch Geld und das ist jetzt so über Crowdfunding und Sponsoring gemacht worden. Und deshalb ist anders als im letzten Jahr wieder der volle Boulevard beleuchtet und man sieht auch, dass einzelne Geschäfte sich auch nochmal extra angestrengt haben. Und das ist so schön, das Licht in dieser trüben November-Dezember-Zeit, also da geht einem das Herz auf.
Ja, finde ich auch. Ich bin gestern, wir sind ja gestern beide unterwegs gewesen, als wir dann nach Berlin ankamen und dann ich über meinen Kudamm, ich wohne ja direkt da.
Ja. Oh. Ja, und das ist auch Stadtmarketing vom Besten, ja. Warum soll man zum Shopping nach New York, Weihnachtsshopping nach New York fliegen? So ein Quatsch, ja. In Berlin kannst du das viel besser machen. Also, kommt nach Berlin.
Ja, finde ich auch.
Und das lenkt ja auch ein bisschen ab von den Problemen, die wir so alltäglich haben. Wir haben ja große Themen, die zurzeit in der Politik diskutiert werden. Beispielsweise das Rententhema. Jung und alt, da wird auch so viel diskutiert. Ist das noch generationengerecht? Und
habe ich auch viele Diskussionen privat am Küchentisch mit den Kindern meiner Freundinnen. Also die sind groß in Sorge. Stellen sich auch auf und sagen, nee, also jetzt sollen wir euch tragen und eure Zukunft sichern. Und ich weiß dann immer so gar nicht richtig, weil ich das verstehe, das ist sehr emotional und sehr auf unsichere Zukunft blickend natürlich, auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, so mit Argumenten muss man sich einander noch mal mehr begegnen. Gegenseitig.
Ja, und es ist ja so elementar, weil unser gesellschaftliches Leben basiert ja darauf, dass wir für die Zukunft auch in Versicherungen zahlen, wie die Rentenversicherung oder in die Krankenversicherung. Und dann wollen wir ja auch, dass das Geld, was da reingezahlt wird, auch bei uns dann mal wieder ankommt. Und dementsprechend geht es da auch sehr viel um Gerechtigkeit und um eine soziale Absicherung bei der Rente, beispielsweise im Alter. Weil es ist ja nicht so, dass auch bei den allen Diskussionen, die wir heute hier führen, die Rentner nur alle so gut ausgestattet sind. Es gibt sicherlich auch einige, die gute Renten haben. Aber wenn man sich die durchschnittliche Rente anguckt, was würdest du tippen? Wo liegt die? Oder die meisten Leute sagen irgendwie einen Betrag?
Ja, ich frage jetzt mal junge Leute. Ich habe das nämlich mal gemacht und da geht es immer so um die 2000, ist immer so die Meinung von den jungen Leuten.
Das wäre ja schön, aber ich glaube, habe ich jedenfalls heute von dem Herrn Miersch gehört, die soll bei 1.200 Euro liegen. Mhm. Man muss ja auch immer sehen, wir reden ja immer bei den Systemen, diese 48% Rentenniveau, das ist ja alles berechnet auf 45 Jahre Erwerbstätigkeit. Und es gibt ja viele, die haben gebrochene Erwerbsbiografien, die haben das gar nicht. Wir wissen, dass Frauen durch Kinderzeiten und weiß ich was alles nicht voll arbeiten konnten, auch in Deutschland, weil Kinderbetreuung nicht da ist, nicht voll arbeiten können. Da ist immer schwierig, da eine Gerechtigkeit daher zu kriegen.
Eben, man kann natürlich fragen, wie gerecht oder wie fair ist das jemand gegenüber, der 40, 45 Jahre gearbeitet hat. Aber gleichzeitig stelle ich mir schon auch die Frage, wie stark darf man die Jüngeren damit auch belasten?
Ja, aber auf der anderen Seite, die Jüngeren laufen jetzt nicht Sturm dagegen, dass wir ein Sondervermögen nach dem anderen bilden. Das sind alles Schulden. Und die müssen auch die zukünftigen Generationen bezahlen. Hast du da schon mal was gehört von so einem Generationenkonflikt, dass die sagen, ihr verschuldet uns zu unseren Lasten? Das sagen die wenigsten, weil ja da auch Geld für sie selber auch ausgegeben wird. Und wenn wir jetzt darüber diskutieren, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, also auf 70 beispielsweise, wie jetzt die Forderungen sind, dann betrifft es ja die jetzigen jüngeren Generationen auch. Die müssen dann eben auch nicht 45 Jahre arbeiten, sondern dann eben 48 Jahre arbeiten. Also die sind ja auch betroffen. Und ich habe heute gerade eine Umfrage auch gelesen, wo gerade auch das Rentenniveau, diese 48%, die ja so umstritten sind, von 70% der Bevölkerung für richtig erachtet wird.
Also auch von über Jüngeren.
Ja, und da auch, bei der Gruppe ist es genauso hoch, 70%, dass man auch nach 2031, bis dahin ist es ja praktisch Konsens, das Niveau beibehält. Das bedeutet aber, man muss eine Gegenfinanzierung auch haben, weil die Beiträge werden alleine nicht ausreichen, es sei denn, die Arbeitslosigkeit geht in den nächsten Jahren besonders zurück und viele zahlen ein. Das weiß man ja nicht, wir reden ja hier über Jahrzehnte mit der Planung, aber heute wird die Rentenkasse mit 120 Milliarden Euro aus den Steuergeldern bezahlt. Und wir dürfen uns ja auch keine Illusion machen, wenn ein Rentner mit 1200 Euro da rausgeht oder noch weniger, dann wird er auch eine Aufstockung beantragen.
Ja, genau.
Dann wird auch wieder aus Steuergeldern bezahlt werden. Also man muss da versuchen, so ein System hinzubekommen, dass durch die Einzahlung, durch Eintrittsalter dort auch mehr in die Kasse hineinkommt. Aber ich glaube nicht, dass auf absehbare Zeit ohne Steuergelder die Rentenkasse da zahlungsfähig sein wird.
Also die Idee, was ist die Idee, das System 20, 30 Jahre lang stabil zu halten?
Naja, das muss man jetzt sehen. Ich habe mir auch mal die Zahlen angeguckt, wie denn da die Defizite der Rentenkassen sich bewegt haben in den letzten Jahren. Es ist nicht so, dass die überproportional gestiegen sind. Das ist ungefähr immer auf dem gleichen Level gewesen, was da an Zuschuss auch gezahlt werden musste. Man hat ja auch vieles dort Sachfremdes da reingegeben und das muss bezahlt werden. Jetzt wie beispielsweise, wie kann man denn, wenn man sagt, das System ist nicht mehr zahlungsfähig, wie kann man denn jetzt zusätzlich die Mütterrente machen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also man muss aufpassen, was man da alles reinpackt. Da muss man auch wissen, dass das, was alle tragen müssen, eben auch aus Steuergeldern bezahlt wird. Ich würde da mal eine Entwarnung geben. Keine Regierung, auch im Jahr, weiß ich, in 30 Jahren, wird sich leisten können, dass die Rentner verhungern. Das kann gar nicht sein. Da muss ja irgendwas passieren, damit dann sozialer Ausgleich geschaffen wird. Und ich würde auch dringend darum bitten, dass wir das nicht so als Generationenkonflikt diskutieren. So, wir hatten mal so blöde Anwandlungen gehabt von einigen Politikern, die gesagt hatten, über 80-Jähriger, der soll keine künstliches Hüftgelenk mehr kriegen oder sowas, ja. Jüngst wurde irgendwas gesagt, bei über 100-Jährigen, da muss also auch bei der Pflege irgendwie da eingeschränkt werden. Ein Quatsch. Also wir wollen uns nicht in einen Konflikt zwischen den Großeltern und den Enkelkindern hineinbegeben. Wir sind alle davon betroffen und alles, was jetzt entschieden wird für die Zukunft, trifft auch auf die heutigen Generationen zu, die noch denken, sie haben ja noch so viel Zeit, aber sie sind auch davon
absolut
betroffen.
Absolut. Aber wir sehen halt heute auch schon viele, viele Menschen, denen es einfach in der Rente, im Rentenalter nicht gut geht,
ja,
wo es nicht reicht und wo man in seiner Gesellschaft, wenn man genau hinschaut und die Augen nicht verschließt und wegguckt, schon Menschen sieht, die in Not sind. Und
ja, auf jeden Fall. Und da muss dann auch geholfen werden.
Alarmstufe rot, finde ich.
Ja, da muss auch aufgestockt werden.
Ja,
und jetzt schon. Alleine Miete,
ja,
die Kosten und die Nebenkosten, die da alle da sind, die schränken viele Menschen so ein, dass sie wirklich zur Tafel gehen müssen. Nicht, nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie müssen. Und das kann in einer sozial gerechten Gesellschaft nicht hingenommen werden.
Ja, so, das liebe ich ja an unserer kleinen an unserem Schnuffel-Podcast, dass wir wirklich von bis, ne, für unsere Haltung, Unterhaltung mit Gründemeier bis hin zu diesen Themen, wie ist das eigentlich und was wird daraus?
Wir haben noch demnächst eine wunderbare Veranstaltung vor uns am 1. Dezember.
Ah ja, genau. Ich dachte jetzt am 28. bist du jetzt gerade bei unserem Live-Podcast.
1. Dezember.
Ja, stimmt, auch.
Moderieren wir beide die Gala Künstler gegen AIDS, der Berliner AIDS-Hilfe.
Ja, im Theater des Westens.
Im Theater des Westens. Es gibt noch wenige Karten, kann man noch kaufen. Der Reinerlös geht wirklich an die Berliner AIDS-Hilfe, um gute Hilfestellung leisten zu können.
Ja.
Und das ist ein Herzensanliegen von uns beiden.
Ja, absolut. Und von ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern, die natürlich alle ohne Gage auftreten. Und das sind wirklich so großartige Namen. Tim Fischer, ich freue mich, ich kenne Tim wirklich jetzt auch schon lange, aber wir standen noch nie gemeinsam, Tim und Kim Fischer, auf der Bühne.
Und dann Max Rabe,
Annette Lüsan, Katharine Merling
und so weiter und so fort. Also wirklich ein tolles Programm und ist immer eine super Stimmung da.
Absolut, ja, das ist wirklich, weil es wird das Leben gefeiert bei all dem, ne? Und das finde ich, das kann man gut zusammenführen und zusammenbringen und nochmal den Finger da reinlegen, wo man sich wünscht, dass da noch mehr Aufmerksamkeit hingeht. Mhm. Alleine, da wird Pflege auch ein Riesenthema sein.
Genau,
das wird Pflege auch auf der Bühne erzählen, was eigentlich sein Alltag ist, was sie bewirkt haben und was sie aber wirklich noch brauchen. Und ich kann mich erinnern an Corona-Zeiten, weißt du auch noch, wie sie alle applaudiert haben auf den Balkonen für die Pflegerinnen und eigentlich Was ist denn davon übrig geblieben und was hat es denn am Ende gebracht?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, weil auch das ist ein Zukunftsthema, wenn immer weniger Leute bereit sind, in die Pflege zu gehen als Arbeitskräfte, dann leiden wir ja alle darunter.
Ja.
Weil früher oder später brauchen wir das alle mal.
Genau, das wird auch ein Thema sein, aber es ist vor allem auch Party an diesem Abend und was heißt vor allem, aber es ist auch Party, ist
auch
eine
Party,
gute,
genau, gute
Mischung. Und zu der laden wir noch ein am 1. Dezember. Aber es ist wirklich nicht mehr so viel Karten. Das ist sehr, sehr, sehr erfreulich, aber das verstehe ich auch bei dem Line-up. So.
Die Frage der Woche.
Nicht, dass wir das vergessen. Die Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Ja.
Es gibt drei Superkräfte zur Auswahl. Fliegen, unsichtbar machen können, unter Wasser atmen können. Welche würdest du gerne haben? Also fliegen, unsichtbar machen können, unter Wasser atmen zu können.
Also wenn ich mir den Stau in Berlin angucke, wenn ich mir meine ganze, ich arbeite gerade sehr, sehr, sehr viel, was mich überhaupt nicht anstrengt, aber das Reisen strengt an. Ich glaube, dann würde ich gerne fliegen. Unsichtbar machen, dann würde ich wahrscheinlich Dinge hören, die ich gar nicht hören will über mich. Nee, ich glaube, ja, ich entscheide mich für Fliegen.
Du fliegst also? Ich würde mich unsichtbar machen wollen, mal so. Einfach mal so mithören oder mal miterleben bestimmte Dinge, ohne erkannt zu werden. Sieht man ja öfters mal in Filmen, was das für tolle Verwicklungen das auch manchmal geben kann. Das ist ganz spannend, finde ich. Also ich entscheide mich für unsichtbar machen können. Okay. Aber natürlich nur temporär, ja, nicht dauerhaft.
Nee, ich hätte gern dann
dauerhaft
fliegen können.
Was denn so als so?
Nee, einfach nur, ich sehe das so als Transport. Es geht mir gar nicht so um Schweben und wie ein Adler oder ein Greifvogel über die Berge. Im Gegenteil, da würde ich dann auch gucken, ob ich wirklich
so, eine Schledermaus
an Bord habe.
Fledermaus.
Ja, nee, es geht mir da tatsächlich um schnell von A nach B zu kommen. Und,
also. Also beamen vielleicht so.
Ohne Stau. Ja, beamen wäre noch, so wie Genie.
Oder?
Kling, kling.
Nein, die musst du ja in die Flasche immer zurück. So. Das willst du auch nicht.
Ja, wer war denn die hier, die mit den Augen immer geklimpert hat?
Beamen war eher da bei Enterprise da so mit
Mr.
Spock und so. Doch, die haben sich immer wohin gebeamt.
Das war Genie mit
Genie hat mit ihrer
Larry
Nase
Hackman
da.
Damals.
Ja, aber die musste doch auch in die Flasche. Die hatte doch so ein schönes Genie-Kostüm angehabt. Das würde
da
dir gut stehen.
Da bin ich zu jung, um mich
das
zu
Das würde dir gut stehen. Gut stehen, das Genie-Kostüm, ja, bauchfrei und so. Das war schon sehr sexy.
Jetzt wird er ein bisschen albern, der Wovereit.
Der Wovereit wird auch selten albern.
Also bitte.
Kim, ich sehe schon.
Ich habe Zukunftspläne, ne?
Du hast Zukunftspläne.
Kaffeekäse.
Ja, mit Herbert. Das, da werden wir mal abwarten.
Da werden wir uns auch das Du anbieten. Ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, das ist einer der wenigen, wo du sie gesagt hast, ne?
Weil wir uns aber auch nicht kennen.
Das ist ja seit heute anders. Also, wir wünschen euch
das
alles
Beste.
Gute. Und
Und wir sehen uns also spätestens am 1. Dezember im Theater des Westens bei der Elzgala oder am 28.12. hier auch beim RBB, unserem Lieblingspartner, den wir uns besser hätten gar nicht wünschen können. Mit dem machen wir nämlich nochmal unseren Live-Podcast, weil da lief es richtig gut und waren
in der Dachlounge da.
Sehr schnell weg, ja, genau. So, jetzt aber adieu.
Tschüss.
Bye.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Hallo, Fabian Raschagai und Levi Pinel hier.
Vielleicht kennt ihr uns schon von Social Media.
Wir starten unseren neuen Podcast Musste durch mit Levi und Fabi.
Und jeden Freitag könnt ihr uns dabei zuhören und auch zuschauen, wie wir uns durchs Leben strugglen.
Und immer wieder zur gleichen Lösung kommen.
Musste eben durch.
Oder musst du hören, lesen, sehen oder musst du nicht machen.
Und wenn ihr da gemeinsam mit uns durch wollt,
jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.